Guten Abend, willkommen bei den Tagesthemen. Die Fahrt einer südkoreanischen Fähre sollte heute Mittag Ortszeit auf einer Ferieninsel südlich des Festlandes enden. Die Reise endete aber weit vor dem Ziel, mitten im Meer. Das Schiff mit hunderten Passagieren an Bord, die meisten davon Schüler, kenterte zuerst und sank dann sehr schnell. Zunächst wurde offiziell nur von 4 Toten gesprochen, aber immer noch werden fast 300 Menschen vermisst. Uwe Schwering berichtet.
Leuchtspuren über Jindo. Die Behörden sprechen noch von einer Rettungsoperation rund um die gesunkene Fähre. Doch die meisten der Angehörigen ahnen es. Da draußen schwimmt ein stählerner Sarg. Begraben auch fast alle Hoffnung. Mein Kind hat mich aus dem sinkenden Schiff angerufen. Es hatte Verbrennungen und Schmerzen. Seitdem habe ich nichts mehr gehört von ihm. Was anfangs anläuft wie eine erfolgreiche Rettungsaktion, verkehrt sich schnell in ein Desaster. Noch fast 300 Passagiere werden vermisst, die meisten davon Teenager. Die Angehörigen wissen nicht, wohin mit ihrer Verzweiflung. So sitzen sie nun am Dock der Insel Jindo und blicken fragend aufs Meer. Wo ist mein Kind? Und kehrt das nicht zurück, so verlangen sie doch Antwort. Wer trägt die Schuld? Warum wird aus einer Klassenfahrt eine solche Tragödie?
Die Krise in der Ukraine ist längst ein Propagandakrieg geworden. Ein Krieg der Bilder, der Lügen und auch ein Krieg der Vermummten. In diesem hochgefährlichen Verwirrspiel aus geheimdienstlicher, militärischer und politischer Aktion unter mutmaßlicher russischer Beteiligung wird es für die Journalisten vor Ort immer schwieriger zu beurteilen. Wer ist eigentlich wer und wer tut was? In wessen Auftrag? Sicher scheint zu sein, dass heute ukrainische Soldaten samt ihren Panzern zu den Separatisten übergelaufen sind. Die Krise eskaliert. Goline Ertay.
Slawjansk am Mittag. Fotoshooting in einer ostukrainischen Provinzstadt. Schwer bewaffnete prorussische Aktivisten führen 6 gepanzerte Fahrzeuge vor aus dem Bestand der ukrainischen Armee. Die Soldaten hätten aufgegeben, heißt es. Sie fühlen sich hier wie die neuen Herren. Wir sind hierher gekommen, um den Bürgern zu helfen. Wir sind aus der Krim. Wir hatten bei uns auch ein Referendum, um uns Russland anzuschließen. Die Ukrainer hier haben uns um Hilfe gebeten. Ein paar Kilometer entfernt, 14 gepanzerte Fahrzeuge mit ukrainischen Soldaten. Heute Morgen waren sie auf dem Weg zu einem Flugfeld in Kramatorsk. Bald waren sie von Bürgern umringt und blockiert. Wir müssen einen Kompromiss finden, sagt ihr Kommandant den Bürgern. Wir nehmen die Munition aus unseren Waffen und dann lässt ihr uns ziehen. Das einzige Zeichen der Zentralregierung in Kramatorsk, ukrainische Scharfschützen, die das Flugfeld bewachen und zahlreiche Hubschrauber und Militärjets.
Golinata in Donetsk, die ukrainische Armee macht nicht den Eindruck, als ob sie sich im Osten der Ukraine durchsetzen könnte, richtig?
Thomas, diese Armee ist seit Jahren eigentlich vernachlässigt worden. Sie ist dringend auch auf russische Lieferungen angewiesen und sie verfügt kaum über einen nennenswerten Nachrichtendienst. Und die Soldaten, denen ich heute bei meinem Filmdreh begegnet bin, die stecken im gleichen moralischen Dilemma wie die ukrainischen Soldaten auf der Krim. Weder können sie auf ihre eigenen friedlichen Bürger schießen, noch können sie wirklich den Befehlen der Zentralregierung aus Kiew nachkommen und die Ostukraine von Separatisten zurückerobern. Das ist ein echtes Dilemma für sie und sie scheinen auch mit der Aufgabe überfordert zu sein, echte Agenten und Provokateure zu suchen inmitten einer friedlichen, aber doch sehr aufgeheizt agierenden Menge von Bürgern.
Keine gute Entwicklung. Vielen Dank, Golina Teil nach Donetsk. Die Krise in der Ukraine und das harte Vorgehen Russlands schickt längst eine Welle der Beunruhigung quer durch Europa. Und natürlich ganz besonders in den baltischen Staaten, aber auch in Polen und Tschechien, in denen alte Ängste wieder wach werden. Sie alle sind Mitgliedstaaten der NATO und die NATO hat heute in Brüssel reagiert. Sie will jetzt mehr Präsenz im Osten zeigen und das mit deutscher Beteiligung. Bettina Scharkus.
6 zusätzliche Eurofighter, ähnlich wie diese, hat Deutschland der NATO bereits zur Verfügung gestellt, dazu ein Versorgungsschiff. Insgesamt ist noch nicht klar, wie viele militärische Mittel das Bündnis zusätzlich einsetzen will. Klar ist aber, die NATO will Flagge zeigen an ihrer Ostgrenze. Wir werden mehr Flugzeuge in der Luft haben, mehr Schiffe auf dem Wasser und wir werden unsere Verteidigungsbereitschaft am Boden verstärken. Zum Beispiel wird unsere Air Police häufiger den Luftraum über dem Baltikum kontrollieren. Der Ton wird rauer, auch im Europaparlament. Einige Abgeordnete fordern härtere Sanktionen gegen Russland. EU-Kommissar Füle warnt vor einer weiteren Eskalation in der Ukraine. Es ist in unserem gemeinsamen Interesse, Gewalt und Blutvergießen auf dem europäischen Kontinent zu verhindern. Dass die NATO ausgerechnet heute ihre Militärpräsenz verstärkt, ist wohl kein Zufall, sondern ein Zeichen Richtung Moskau. Einen Tag vor dem wichtigen Genfer Krisentreffen zwischen USA, EU, Russland und der Ukraine.
Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit Linda Zervakis.
Die EU-Grenzschützer müssen sich im Umgang mit Flüchtlingen künftig an strengere Regeln halten. Das Europaparlament in Straßburg beschloss heute, dass die EU-Grenzschutzagentur Frontex vorrangig Menschenleben retten muss. Aufgegriffene Flüchtlingsboote dürfen nicht mehr in Richtung Afrika zurückgezwungen werden. Der ehemalige Finanzminister von Rheinland-Pfalz, Däubel, muss für 3,5 Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Koblenz verurteilte ihn wegen Untreue in 14 Fällen und uneidlicher Falschaussage. Grund ist Däubels Rolle bei der geplatzten Finanzierung des Freizeitparks am Nürburgring. Der Energiekonzern RWE hat seine Aktionäre auf der Hauptversammlung in Essen auf anhaltend niedrige Gewinne vorbereitet. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern die größten Verluste der Nachkriegszeit verzeichnet. RWE will jetzt die Dividenden halbieren. Betroffen sind vor allem viele Kommunen als größte Anteilseigner. Am ersten Jahrestag des Anschlags auf den Boston-Marathon ist ein Fehlalarm ausgelöst worden. Kurz nach einer Gedenkfeier wurden 2 verdächtige Rucksäcke im Zielbereich vorsorglich gesprengt. Offenbar hatte ein psychisch gestörter Mann die Taschen deponiert.
Und zum Schluss schnell noch der Blick auf das Wetter. Morgen meist heiter, 13 bis 18 Grad. Und damit jetzt zurück zum Pokalspiel München gegen Kaiserslautern und zu Gerhard Delling und dem Mann mit dem kurzen noch 3 Tage Bart. Zu mir mit Scholl.